Three, two, one.
Zero.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Puzzle. Schön, dass du wieder mit dabei bist und uns bei einer neuen Folge und einem neuen Gespräch zuhörst. Wir widmen uns heute dem Thema selbstgesteuerten Lernen und einem ganz besonderen Modell. Und dafür ist zu Gast Alida Eberhard, die ihr vielleicht von Instagram kennt, als Frau Ebi.
Ja, Alida ist Lehrerin und zwar hat sie das Lärm für die Oberschule Klassen 5 bis 10 studiert in Dresden mit den Fächern Deutsch und Ethik. Und jetzt ist sie auch Lehrerin an einer Schule in der Nähe von Dresden, an einer sogenannten Oberschule Plus. Das heißt, dass dort die Klassenstufen 1 bis 10 unterrichtet werden. Ein wichtiger Fokus der Schule ist Selbststeuerung und Alida unterrichtet aktuell in der zweiten Klasse. Und wir haben sie eingeladen, weil sie im Sinne des sogenannten Cura-Modells seit anderthalb Jahren unterrichtet. Und das passt, fanden wir, großartig in unsere zweite Staffel zum Thema Unterrichtsqualität. Herzlich willkommen, Alida.
Hallöchen, ich freue mich ganz, ganz doll, hier zu sein.
Ja, wir freuen uns auch, dass du hier bist.
Wir starten, würde ich sagen, wie wir alle unsere Gespräche starten, mit einer kleinen Einstiegsfrage. Kannst du dich daran erinnern, wie Unterricht dir selbst als Schülerin richtig gut gefallen hat?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich tatsächlich nicht so viele Erinnerungen an Schule habe und auch Schule eigentlich immer öde fand. Also ich bin, glaube ich, nie so richtig gern zur Schule gegangen. In der Grundschule war das schon noch mal ein bisschen besser, aber irgendwie je höher die Klasse dann wurde, desto weniger Spaß hatte ich. Und ich glaube, Unterricht hat mir tatsächlich am meisten Spaß gemacht, wenn ich nicht starr da sitzen musste und irgendwie die nächste Textbuchseite in Geschichte abgeschrieben habe, sondern wenn wir wirklich irgendwie was aktiv gemacht haben, vielleicht auch in der Natur unterwegs waren und irgendwie so ein bisschen, ja, einfach selbstständig was erarbeiten konnten.
Ich finde das gerade ganz viele Gedanken, die ich im Kopf hatte, während du das erzählt hast, weil es gab auch Phasen, da bin ich nicht so gerne zur Schule gegangen und ich kenne einige Leute, die selber Lehrerin oder Lehrer geworden sind und früher gar nicht so gerne zur Schule gegangen sind und ich habe das Gefühl, das sind vielleicht genau die Lehrkräfte, die dann irgendwie Dinge später besser machen, weil ich glaube, auch dieses selbstgesteuerte Lernen, so selber aktiv werden, ist ja genau das, was auch so ein bisschen das Cura-Modell auszeichnet. Ist das richtig?
Ja, total. Und ich finde es auch so schade in unserer heutigen Gesellschaft, also man sieht es ja zum Beispiel auch in vielen Filmen und Serien, hat Schule einfach so ein schlechtes Bild. Also wenn man an so Filme denkt, dann sind das immer so riesige graue Bunker und dann sind da Lehrpersonen, die super böse zu den Kindern sind. Und ich finde, das entspricht ja schon auch der Realität. Also ich glaube, das kennen schon viele von uns. Und das finde ich ziemlich schade. Und ich dachte mir schon ab einem gewissen Punkt, Mensch, das kann doch nicht sein, dass wir so viel Zeit in der Schule verbringen und wir dann am Ende sagen, boah, war jetzt eigentlich auch gar nicht so geil.
Ja, das stimmt. Ich selber muss ganz ehrlich zugeben, ich bin schon immer gerne in die Schule gegangen. Ich hoffe, dass ich trotzdem ganz guten Unterricht mache, liebe Hannah. aber ich erinnere mich auch noch an eine Situation, da waren wir, glaube ich, in der 5. Klasse und ich war bei meiner damaligen besten Freundin zu Hause und da hat die Mama gefragt, was ich eigentlich mal werden will. Und ich habe gesagt, Lehrerin. Und sie so, ach, ist ja interessant, das hat sie wahrscheinlich auch noch nie von einer 11-Jährigen gehört. Warum? Und dann habe ich gesagt, großspurig, wie ich damals war, damit ich den Kindern zeigen kann, dass man auch richtig guten Unterricht machen kann.
Wie toll.
Ja, habe ich gesagt mit 11. Ich arbeite dran, nach wie vor.
Lieben wir.
Das fiel mir aber dazu ein. Ja.
Ich glaube, bevor wir ein bisschen tiefer einsteigen inhaltlich, würde mich noch interessieren, was es genau mit dieser Oberschule bzw. Oberschule Plus eigentlich zu tun hat, denn es ist eine Sache, die habe ich in der Vorbereitung auf dieses Gespräch zum allerersten Mal gehört. Kannst du uns einmal kurz ein bisschen den Überblick geben, was genau das ist, wie der Unterricht dort ausschaut? Also ich meine, Grundschule kann ich mir irgendwie noch vorstellen, aber gibt es dann auch einen Klassenverband mit festen Lehrkräften bis zur 10. Klasse oder gibt es dann trotzdem Fachlehrkräfte? Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen Infos geben, wie das eigentlich abläuft in Sachsen.
Ja, sehr gern. Also das ist tatsächlich ein relativ neues Konzept und es ist jetzt auch gar nicht so üblich. Man muss auch dazu sagen, wir sind eine staatlich anerkannte Ersatzschule. Und es gibt quasi die Klassen 1 bis 10 und der Hintergrund ist einfach, dass man länger gemeinsam lernt und nicht quasi schon ab der 4. Klasse dann getrennt wird. Und bei uns ist es gerade noch so, dass quasi jede Klassenstufe nur einmal existiert, also es gibt nur eine Klasse, es gibt nur eine zweite Klasse und so weiter. Und pro Klasse haben wir quasi immer zwei PädagogInnen, die die Klassenlehrkräfte sind, sage ich jetzt mal. Und dazu gibt es dann immer noch verschiedene Fachlehrkräfte, die dann in den Klassen zum Beispiel Englisch oder Sport unterrichten. Und was auch noch richtig toll ist, und das finde ich, also allgemein schon mal, dass zwei PädagogInnen in der Klasse sind, finde ich unfassbar wertvoll.
Ja, das ist mega. Ich bin begeistert.
Ja, also das ist wirklich so eine Entlastung. Und was bei uns im Primarstufenbereich auch noch ganz toll ist, also von Klasse 1 bis 4, da ist immer noch eine Hortpädagogin oder ein Hortpädagoge mit dabei. Und der ist auch schon ab morgens im Unterricht mit dabei. Und das ist eben ganz cool für so die kleinen Sachen, die man mal so zwischendurch auch kennt. So, ich habe meine Socke verloren, hier wackelt ein Zahn, ich habe Kopfschmerzen. Und dann kann man halt da auch mal an jemand anderen noch verweisen und muss nicht irgendwie alles auf einmal machen. Und das ist schon ziemlich toll. Genau, also das ist jetzt erstmal so runtergebrochen.
Aber das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass ihr für eine Klassengröße von, ich gehe mal auch irgendwie so davon aus, in der Primarstufe so 25, habt ihr drei Lehrkräfte oder drei erwachsene PädagogInnen da drin sitzen im Klassenzimmer?
Ja, richtiger Luxus. Krass. Also das ist wirklich
cool.
Ja, ja. Das ist krass. Super toll. Und also ich weiß auch tatsächlich nicht an manchen Tagen, wie man das anders schaffen soll.
Ja, das kann ich gut verstehen.
Ja.
Also man schafft es halt und es ist dann halt einfach nicht so gut, wie es sein könnte. Ich glaube, das ist die traurige, einfache Antwort.
Ja, absolut. Und selbst wir drei sitzen so oft noch in unserem Team-Meeting und sagen dann danach so, Mensch, wir können leider irgendwie nicht alle Kinder abdecken.
Ja. Ja.
Ja.
Krass.
Aber
Wahnsinn.
Ja. Das ist schon ziemlich cool, ja. Und wir wollen quasi nochmal irgendwann dahin als Schule quasi, dass wir so bestimmte Lernhäuser haben. Also, dass dann so Klassenstufen zum Teil auch ja so ein bisschen mehr zusammenarbeiten. Also Klasse 1 bis 2, dann 3 bis 6 und dann quasi 7 bis 10. Dass da irgendwie nochmal so mehr Kooperation herrscht und da tasten wir uns jetzt immer mal noch mehr so ein bisschen ran.
Spannend, das heißt, du bist richtig in so einer Schulentwicklung mit drin.
Ja. Das ist auch richtig cool, irgendwie mitzuerleben. Und ja, habe ich vorhin auch schon gesagt, ein riesiges Privileg, dass ich jetzt irgendwie mal ausprobieren durfte, eine erste Klasse zu bekommen. Und das war schon ziemlich aufregend. Und dann habe ich ja da auch direkt irgendwie nochmal ein neues Modell einfach so ausprobiert. Noch nie eine erste Klasse gehabt, noch nie dieses Modell ausprobiert, aber einfach mal gemacht.
Voll krass. Hast du das Modell im Studium kennengelernt?
Nee, tatsächlich habe ich so alternative Pädagogik im Studium sehr, sehr wenig gehabt. Und das fand ich sehr schade, weil ich eigentlich schon immer sehr großer Fan davon war. Und es hat bei mir so ein bisschen mit der Montessori-Pädagogik angefangen. Also ich habe da einige Praktika gemacht und da tatsächlich auch irgendwann ganz am Anfang schon von so einem Praktikum den Klickmoment gehabt. Aha, SchülerInnen haben Bock zu lernen. Und die können auch aus intrinsischer Motivation heraus lernen, ohne dass ich da vorne stehe und sage, so, ihr öffnet jetzt Arbeitsheft Seite 28. Sondern die können sich da wirklich irgendwie ihr Learning Journal nehmen, setzen sich dann auf den Boden und fangen dann an zu arbeiten. Und dadurch war ich dann irgendwann auch auf Social Media in so einer Bubble drin und habe dann da tatsächlich irgendwann mal das Cura-Modell entdeckt und dachte so, wow, cool. Und das Video, was ich da gesehen hatte, war halt einfach ein wunderschönes Klassenzimmer, ganz verschiedene Arbeitsplätze und Dann habe ich das mal so ein bisschen recherchiert und so vor anderthalb Jahren gab es noch, also sind jetzt auch nur anderthalb Jahre, aber da gab es irgendwie so ein, zwei Webseiten, die darüber berichtet haben und da habe ich dann irgendwie so Informationen rausgekratzt und war dann eben viel noch auf Social Media unterwegs, habe dann irgendwie so ein, zwei kleine Seminare dazu gemacht und mir da irgendwie dann versucht, Wissen anzueignen. Ja, und dann einfach mal gemacht.
Ja, cool. Und genau dazu wollen wir dich jetzt noch weiter löchern. Wir haben jetzt den Namen jetzt schon ein paar Mal fallen gelassen. Cura Modell, du hast gesagt, du hast dich dazu viel informiert. Ja, wir würden dich bitten, diese Informationen weiterzugeben. Was ist das Cura Modell? Welche Elemente leiten dieses Modell? Und warum unterrichtest du danach? Jetzt habe ich drei Fragen hintereinander gestellt. Das ist doof. Ich fange nochmal von vorne an. Darf man ja nicht. Kettenfragen. Was ist das Cura-Modell?
Okay, also das Cura-Modell, das heißt Cura-Modell, weil es einfach in der Stadt Chur in der Schweiz quasi so ins Leben gerufen wurde und zwar von Reto Töni. Und es gibt vier Hauptelemente, die das Cura-Modell so ein bisschen umschreiben. Und das erste Element ist das Klassenzimmer. Und das soll quasi als dritter Pädagoge fungieren. Und es gibt dort verschiedene Arbeitsplätze zum Stehen, Liegen, Sitzen. Also man soll möglichst viele Angebote für die SchülerInnen machen. Zum Beispiel auch viele abgeschirmte Bereiche, wo man sich wirklich auch mal so ein bisschen verkriechen kann und auch so die Umwelt vielleicht nicht unbedingt mitbekommt. Es braucht auch eine gewisse Ästhetik in diesem Klassenzimmer. Das heißt jetzt nicht, dass das Klassenzimmer aussehen soll wie auf Instagram, sondern einfach, dass es ansprechend gestaltet ist, man irgendwie wohlfühlende Farben wählt, irgendwie nicht allzu viel da reinknallt, Pflanzen. Also einfach so, dass man dort gut und konzentriert lernen kann und sich einfach wohlfühlt.
Ja, und ich glaube auch einfach gerne in die Schule geht, oder? Das ist ja auch was, wenn ich mir vorstelle, auch die verschiedenen Schulen, die ich bisher gesehen habe, da war von Altbau, 4 Meter hohen Decken, Fischgräten, Parkett, dann aber trotzdem noch so ein bisschen steriler oder einfach ein bisschen, halt ein Altbau, ne? Bis hin zu Wohlfühl, Teppichboden, du hast das Bedürfnis gehabt, dich auf den Boden zu legen, deine Schuhe auszuziehen, bis hin zu abgeranzter 70er-Jahre-Bau, wo du wirklich echt alles tun würdest, um nicht diesen ekligen Teppichboden zu berühren und Beton und Farbkombinationen ganz schrecklich. Man geht ja auch in ein Gebäude rein und spürt gleich, möchte ich mich ja eigentlich gern aufhalten, gehe ich hier gerne hin, jetzt unabhängig davon, dass es eine Schule ist, die da irgendwie in diesem Gebäude drin ist, aber es ist ein Gebäude, das irgendwie einladend ist und ein Raum, der einladend ist.
Ja, absolut. Also das ist auch so eine ganz große Sache, die ich auch wieder anbringe. Also wir verbringen ja irgendwie mindestens 9 bis 10 Jahre in der Schule und dann irgendwie an einem Ort zu lernen, wo ich mich eigentlich gar nicht wohlfühle, ist doch eigentlich richtig doof. Und da irgendwie zu versuchen, die Klassenzimmer so zu gestalten, dass man da einfach reinkommt und Bock drauf hat, ist, finde ich, unfassbar viel wert. Und dass das Cura-Modell das so ein bisschen in den Vordergrund stellt, finde ich einfach richtig wertvoll. Und ich habe auch so ein tolles Buch vom Cura-Modell. Da wird auch nochmal richtig schön erklärt, was in so einem Klassenzimmer wichtig ist, was auch zu Lernerfolg beiträgt. Also zum Beispiel eine bestimmte Struktur, dass die SchülerInnen sich auch zurechtfinden. Und ich habe auch ganz am Anfang, das finde ich irgendwie immer ganz, ganz süß. Ich habe mein iPad genommen und habe dann einfach mal so ein bisschen losgezeichnet und überlegt, okay, wo könnte ich denn jetzt was hinstellen und wo mache ich meinen Sitzkreis hin und wo mache ich abgeschirmte Bereiche? Und das hat mir auch schon richtig viel Spaß gemacht. Und dann habe ich auch ganz schnell gemerkt, so, wenn ich da jetzt irgendwie nicht selbst auch investiere, dann sieht's da echt mau aus. Und ich glaube, das ist auch irgendwie so das größte Thema, dass da einfach viel Geld von der privaten Lehrperson mit einfließt. Und was ganz, ganz schade ist, weil ich glaube, wenn man irgendwie mehr Kapazitäten dafür hätte, dann würden Schulen auch viel anders aussehen. Ja.
Ja, das.
Ich glaube, also finanzielle Ressourcen ist, glaube ich, das eine, aber letzten Endes ist es ja auch enorme Zeitressourcen, die da, glaube ich, drinstecken, oder? Wenn du dir da Gedanken machst und dir überlegst, wo könnte ich hier hinstellen, wie könnte ich da irgendwie letzten Endes mein Klassenzimmer so gestalten, die Sachen bestellen, dass ich den Bedürfnissen der SchülerInnen gerecht werde. Und ich glaube, darum geht es ja letzten Endes auch in der Raumgestaltung, dass sie sich in den verschiedenen Orten im Klassenzimmer, je nachdem, was sie halt gerade brauchen, brauchen die mehr Ruhe, brauchen die weniger Ruhe, möchten die sitzen, möchten die stehen, dass sie halt, letzten Endes geht es ja darum, dass sie ihren Bedürfnissen gerecht werden oder wir versuchen, dass sie auf ihre Bedürfnisse halt irgendwie hören. Und das ist ja, also neben dem finanziellen Aspekt, glaube ich, auch einfach ein wahnsinniger Zeitaspekt, kann ich mir vorstellen, oder?
Ja, da hast du total recht. Also ich habe da auch viele Tage mit verbracht. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, als Lehrperson bereitest du dich ja sowieso irgendwie auf die Klasse vor und da kommt ja schon viel Zeit dann zusammen. Und ich finde es halt, also für mich war das schon einfach ein wichtiger Punkt, weil, also A, hat es mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, muss ich auch mal ganz ehrlich zugeben. Also ich habe da auch gerne Zeit investiert. Und gleichzeitig dachte ich mir auch so, boah, die kleine Alida damals hätte sich das auch gewünscht. Und irgendwie fand ich das dann ganz schön, dass ich jetzt irgendwie so die Macht habe, das anderen Kindern irgendwie zu bescheren. Das fand ich dann schon ganz schön.
Cool. Ja, cool, das ist wahrscheinlich auch so dieser Antrieb, den man irgendwie braucht. Wir hatten auch uns eben auch diese Frage überlegt, wer denn eigentlich für das Mobiliar und die Ausstattung in dem Klassenzimmer so zahlt. Und wir haben schon vermutet, dass das bei der Lehrkraft selber liegt. Aber ja, wir haben uns auch heute in einem Vorgespräch, die Hanna und ich, schon drüber unterhalten, wie das überhaupt so ist mit, wie viel Geld gibt man aus für Lehrmaterialien und so. Das kann man ja allenfalls irgendwie die Büropauschale von der Steuer absetzen. Ansonsten hängt die Unterrichtsqualität ja tatsächlich oft von dem ab, was man selber finanziell noch reingibt. Ne? Klar, Möbel sind dann größerer Posten als jetzt vielleicht mal ein Lernpaket, was man sich auf Eduki kauft oder so. Aber es ist irgendwie echt krass, wie sehr das in unserer eigenen Privatverantwortung liegt.
Ja, ultra. Und ich finde, das ist auch so ein riesen Mammutthema, wo man, glaube ich, schwer irgendwie so auf den Nenner kommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Schulleitung hat mich da von Anfang an sehr unterstützt und hat mir da auch tatsächlich einiges zur Verfügung gestellt, weil wir da auch irgendwie so den gleichen Willen hatten. Also da hatte ich schon auch nochmal einen riesen Vorteil. Genau, aber ich glaube, da hängt einfach allgemein gesagt viel an der Lehrperson, was du auch gerade schon gesagt hast, allein schon was irgendwie Unterrichtsmaterialien angeht oder irgendwelche Sachen, die man dann doch mal kauft, damit der Unterricht irgendwie schöner wird. Ja. Genau, dann kommen wir gleich mal. Achso, nee, ja, sag.
Ja, nee, ich würde ganz gerne, bevor wir nochmal einhaken, weil ich glaube ja, dass das Zimmer umstellen und der Raum ja nur ein Aspekt und ein Element ist von dem Cura-Modell. Mich würde jetzt noch interessieren, was denn die anderen sind, bevor wir, glaube ich, und das wird mich später dann auch noch interessieren, die Unterstützung ist, die du erfahren hast von deiner Schulleitung, aber auch letzten Endes der Schule und den KollegInnen insgesamt. Vielleicht sprechen wir noch mal kurz über die anderen vier Elemente, die, glaube ich, mindestens genauso wichtig sind wie der Raum als dritter Pädagoge.
Genau. Also das zweite Element, das knüpft eigentlich ganz gut an das Klassenzimmer mit an, und zwar die flexible Arbeitsplatz und auch Lernbuddy-Wahl. Also die SchülerInnen dürfen sich quasi zu jeder Stunde einen Arbeitsplatz und einen Lernpartner, eine Lernpartnerin selbst wählen. Das heißt, ich kann mir dann immer überlegen, okay, wo will ich heute arbeiten? Lege ich mich auf den Boden? Stelle ich mich hin? Setze ich mich hin? Und dann eben auch bei gewissen Aufgaben überlegen, mache ich die alleine oder suche ich mir jemanden, mit dem ich das mache. Und das war auch am Anfang ganz witzig, weil die Kinder aus dem Kindergarten, der ja eigentlich ein Ort ist, wo es keine festen Sitzplätze gibt und die Kinder einfach spielerisch überall lernen können, kamen die in diese Schule und waren so, Frau Ibi, wo ist mein Sitzplatz? Weil die halt schon einfach so von zu Hause mitbekommen haben oder halt durch ihre Umwelt mitbekommen haben, dass man halt in der Schule so einen festen Sitzplatz hat. Und das dauerte dann aber echt nicht lange, dass die dann auch mal unter dem Tisch gearbeitet haben, sich dann irgendwie Matten genommen haben, sich hingelegt haben. Die Stehtische waren von Anfang an unfassbar beliebt. Und da hat man einfach gemerkt, dass die Kinder das super gut annehmen. Und manche Kinder brauchen da am Anfang natürlich noch mehr Begleitung. Und wir haben auch richtig viel immer reflektiert und überlegt, okay, wo kann ich mich denn hinsetzen, stellen, legen, damit ich möglichst konzentriert arbeiten kann? Was braucht's? Und was kann ich auch machen, wenn ich merke, ich kann mich da jetzt nicht konzentrieren? Und zu merken, dass das aber Kinder so super intuitiv machen, war irgendwie echt schön. Und ich glaube, es gibt auch nochmal so mehr Motivation, wenn die Kinder merken, so, ich muss jetzt hier eigentlich nicht die ganze Zeit still an einem Tisch sitzen, sondern ich kann mich jetzt auch einfach mal hier hinlegen oder mir irgendwie eine Höhle bauen oder so. Genau, also das ist schon, finde ich, ein ganz, ganz tolles Element.
Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Also überhaupt so von der Lehrkraft von Anfang an gespiegelt zu bekommen, ich traue dir zu, dass du schon weißt, was für dich auch gut ist. Allein das muss ja wahnsinnig motivationsstärkend sein.
Ja, total. Ist auch wahnsinnig wichtig so für die Bindung. Ich glaube, so für die Lehrperson an sich ist es schon eine Überwindung, weil man ja viel Kontrolle einfach abgibt. Und es ist immer so ein schmaler Grat zwischen, ich begleite dich gut in diesem Prozess und lass dich auch mal quasi selbst was erkunden. Und ich sehe gerade irgendwie, es geht in eine falsche Richtung und ich müsste jetzt eigentlich einhaken so.
Ja.
Also da irgendwie immer so eine gute Mitte zu finden, ist, glaube ich, manchmal schwer, aber es kommt auch intuitiv und man wächst ja auch mit seinen Aufgaben. Ich glaube, ich habe auch in diesen anderthalb Jahren so viel gelernt, wie in meiner ganzen Uni-Zeit nicht. Und das macht aber wahnsinnig viel mit der Klassengemeinschaft und auch, wie die SchülerInnen mit dir umgehen, weil sie einfach merken, hey, sie schenkt mir irgendwie Vertrauen, sie begleitet mich und ich darf aber trotzdem irgendwie ganz viel selbst bestimmen.
Glaubst du, dass das eine Sache ist, die einfacher ist, wenn die Kinder in der ersten, zweiten Klasse sind und das im Grunde genommen nicht wirklich anders kennen, nur aus dem Kindergarten? Weil, also wenn ich irgendwie so zwischendurch in der jetzt so 9., 10., 11. Klasse selbstgesteuertere Formen von dem Lernen irgendwie versucht habe, dann hat es schon mal funktioniert. Es war zwischendurch allerdings nicht ganz so einfach, weil dann wird abgeschrieben. Dann ist da so diese, sitzen sie nur rum und machen irgendwie nichts. Sie haben zwar so eine Reflexion, dass sie dann auch im Nachgang sagen, ja, heute ist irgendwie dumm und es war irgendwie, ich habe irgendwie selber mich nicht konzentrieren können, aufraffen können. Aber so dieser innere Schweinehund ist in der Altersstufe 9., 10., 11. Klasse, hatte ich den Eindruck, super groß, selbst wenn es eine Sache ist, die sie eigentlich interessiert, aber es ist so eine Energie, die dafür notwendig ist, die sie eigentlich aufbringen müssten. Und Lernen ist ja wahnsinnig energieraubend. Aber ich stelle mir gerade vor, dass es irgendwie vielleicht tatsächlich auch deswegen, oder ich eine Frage an dich, glaubst du, es ist deswegen auch so einfach, weil die halt so wenig falsch vorgeprägt sind, wenn die zu dir in den Unterricht kommen in der ersten, zweiten Klasse?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das spielt schon eine große Rolle. Ich unterrichte auch noch in einer höheren Klasse, in der 5. Klasse. Und da haben die sich jetzt mittlerweile schon so ein bisschen dran gewöhnt, weil ich das schon viel durchziehe. Aber man merkt auch, dass da natürlich noch viele Strukturen und Routinen, Rituale in den Kindern logischerweise drin sind, die jetzt nicht dem Cura-Modell entsprechen. Und ich glaube, es ist dann schon einfacher, ab Klasse 1 direkt damit zu starten, als dann irgendwie in Klasse 6 damit anzufangen. Gleichzeitig ist es ja aber auch alles ein Prozess. Und ich glaube, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass den SchülerInnen trotzdem was bringen könnte, muss ich jetzt mal so blöd sagen, muss man da, glaube ich, einfach echt durch. Also es ist ja immer, es ist ja irgendwie schon eine Arbeit. Und ich kriege tatsächlich auch oft die Frage gestellt, ob ich mir das auch im Oberschulbereich irgendwie vorstellen könnte. Und tatsächlich absolut, weil es ja schon irgendwie auch so eine pubertäre Phase von, ich will das jetzt alles allein machen und sprich mich bitte nicht von der Seite an.
Ja, stimmt.
Was auch total in Ordnung ist. Und ich glaube, dass da das Cura-Modell tatsächlich einen großen Mehrwert haben könnte, weil man den SchülerInnen da ja so viele Möglichkeiten gibt und denen auch sagt, hey, ich vertraue dir, du kannst jetzt hier einfach mal machen, such dir bitte irgendwo einen Arbeitsplatz, mir egal wo, und mach einfach. Genau, und ich glaube, das ist immer so ein Heranführen und Herantasten und man muss ja auch nicht immer von heute auf morgen alles über Bord werfen oder alles irgendwie komplett ändern. Das sind ja manchmal auch so die Baby-Steps. Genau, aber ich könnte mir auch schon vorstellen, dass man das dann auch in einer höheren Klasse mal einführen kann. Ich glaube, das braucht dann einfach super viel Geduld und Zeit und ja.
Ich habe direkt zwei Anschlussfragen. Die erste ist, diese fünfte Klasse, hast du die auch in einem deinem Klassenzimmer oder gehst du da als Fachlehrerin einfach in deren Klassenzimmer rein?
Genau, ich gehe als Fachlehrerin in deren Klassenzimmer rein und die haben das aber auch mittlerweile relativ ähnlich aufgebaut. Also die haben hinten auch einen Sitzkreis und genau, da starte ich dann quasi auch immer meine Stunden oder mache das dann tatsächlich auch mal frontal, weil die Kinder es einfach so kennen und ja, versuche ich dann da aber auch super kurz zu halten und schicke die dann auch relativ schnell in die ja, selbstständige Arbeit. Und sagt dann da halt auch, ihr könnt euch gern so hinsetzen, legen, stellen, wie ihr wollt.
Okay.
Und das klappt so eigentlich auch relativ gut.
Okay. Bevor ich meine zweite Frage stelle, ich habe sie mir aufgeschrieben, würde ich jetzt, was du gesagt hast, direkt nutzen für eine weitere Überleitung an dich. Du hast jetzt schon von diesem Sitzkreis gesprochen. Das ist auch so ein Aspekt im Modell, oder?
Genau, das ist so das dritte Element und da geht es quasi darum, dass die ganzen Lerninputs, also Erklärungen zu neuen Themen, gemeinsam im Sitzkreis stattfinden. Und das bedeutet quasi, dass alle in der ersten Reihe sitzen und ich finde es total schön, weil man hat irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl, weil alle irgendwie so ganz nah an dem Thema sind und ich lasse auch die Kinder immer relativ viel legen, bauen, machen. Und es ist zunächst auf jeden Fall herausfordernd, weil natürlich dieses in Anführungszeichen Stillsitzen nicht leicht fällt. Und deswegen sagt man auch, dass die Lerninputs nie länger als 10 bis 15 Minuten gehen sollen. Genau, und es geht quasi darum, dass man jetzt nicht alleine da vorne an der Tafel steht und irgendwas erklärt, sondern das wirklich so gemeinsam erkundet.
Ja, ein bisschen wie bei mir im Sportunterricht. Da fange ich die Stunden eigentlich auch so an. Plus, dass ich es maximal so auf 4-5 Minuten beschränke, weil wir ja immer sagen, bewegen, bewegen, bewegen. Aber eigentlich ist es ähnlich und ich finde es auch viel cooler natürlich, als vorne so einen Input zu geben. Allein schon für die didaktische Vorbereitung, weil man wirklich so überlegt, was ist denn jetzt, ist wirklich das Allerwichtigste, was ich auch allen jetzt mitteile, was motiviert die jetzt und ab wann gebe ich es ihnen danach quasi selber in die Hand, weiter damit umzugehen.
Ja, richtig. Also ich finde, man muss da schon auch viel umdenken als Lehrperson, aber man kommt dann auf so wirklich die wichtigsten Punkte, wie du gerade gesagt hast. Das finde ich richtig schön und was auch so ein Punkt ist, manchmal sagen dann auch andere so, ja, aber dann können ja nicht alle Kinder irgendwie das gleichzeitig sehen, weil man ja so im Kreis sitzt. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch so eine Drehscheibe von IKEA besorgt, die man, glaube ich, einfach eigentlich so für Essen benutzt. Aber das funktioniert auch ganz gut. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, wenn die Kinder auch mal was über Kopf sehen, ist das nicht schlimm. Also irgendwann gewöhnen die sich so ein bisschen dran und können das dann auch irgendwann selbst erkennen. Manchmal geben wir dann auch noch mal was rum oder so.
Ah, du legst aber diese Sachen auf die Drehscheibe. Ich dachte kurz, du sitzt im Schneidersitz auf dieser Drehscheibe. Ach so.
Das wäre auch richtig witzig. Das ist richtig lustig, weil das ist eigentlich so eine Sache, die hätte ich mal irgendwie so Kindern zugetraut, dass die sowas mal ausprobieren, aber es ist bisher noch nicht passiert. Witzig. Genau, und vielleicht gleich noch das letzte Element und das sind die differenzierten Lernaufgaben. Also es geht quasi um ein Sammelsurium an Material, welches alle Kinder benutzen können. Also dass man einfach möglichst viel zur Verfügung stellt, was dann wirklich alle Kinder auch anspricht und was alle Kinder benutzen können. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, dass die Aufgaben möglichst offen gestaltet werden. Und das heißt zum Beispiel, dass man jetzt nicht vorgibt, du rechnest 3 plus 3, 6 plus 4, 7 plus 5, sondern du nimmst dir hier so einen Kasten, da sind Perlen drin und du baust dir jetzt einfach selber 10 Plusaufgaben zusammen zum Beispiel. Und dann können eben die SchülerInnen auf ihrem Niveau die Aufgaben runterschreiben. Und ich habe ein richtig tolles Praxisbeispiel von heute. Ich habe in Mathe die Kinder eine Zahl würfeln lassen mit 3 Würfeln und bei dem einen Kind war das die 10 und ich habe gesagt, ja, schreibt so viele Aufgaben, wie euch einfallen. Dazu auf, also das Ergebnis sollte quasi immer die Zahl sein, die gewürfelt wurde. Und ein Kind hat dann einfach zu der 10 100 Aufgaben geschrieben.
Ui.
Oh, wow.
Also das Kind war so in diesem Film drin und hat dann auch tatsächlich noch in der Pause und dann haben wir heute am Ende so ein bisschen Film gucken gemacht und das Kind hat mich dann in der Zeit gefragt, Frau Ebi, darf ich noch mehr Aufgaben schreiben? Und das fand ich irgendwie richtig cool. Hat irgendwie so voll Spaß gemacht und es ja, war echt schön und das ist eben so genau der Punkt, weil man ja auch immer merkt, dass Kinder einfach auf unterschiedlichen Lernniveaus sind und so können die halt die Zahlen wirklich an sich anpassen und wo wir jetzt gerade noch irgendwie im Zahlenraum 20 rechnen, hat dann ein Kind vielleicht auch schon mal im Zahlenraum 50 irgendwas gerechnet und dann fühlt sich halt irgendwie keiner unter- oder überfordert. Das finde ich schon auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und es ist natürlich auch am Anfang irgendwie so ein bisschen mehr Aufwand, würde ich mal sagen, das ganze Material irgendwie so zusammenzusuchen und dann auch immer viel zur Verfügung zu haben. Ich mache das persönlich so, dass ich meistens am Anfang so eine kleine Pflichtaufgabe mache, die dann wirklich einfach mal jeder macht, wenn es so um bestimmte Themen geht, wie zum Beispiel, ich habe heute in der ersten Klasse so einen kleinen Linealführerschein gemacht und das sollten die Kinder dann erstmal machen und dann in die Freiarbeit gehen. Aber per se, und das finde ich so schön zu beobachten, arbeitet jedes Kind immer an irgendwas, sei es einfach nur so ein Domino oder nimmt sich wirklich irgendwie ein Arbeitsblatt und rechnet da Aufgaben. Aber die haben einfach alle Bock zu lernen. Und das darf, also ich bin deshalb auch so dankbar, dass ich irgendwie so meine Erfahrungen teilen darf, weil ich an so Momenten dann feststelle, so boah, Schule geht wirklich anders und Kinder haben so Bock zu lernen und dann kommen die aus der Kita und wir zwingen die irgendwie in so Frontalreihen rein und sagen so, hey, du machst jetzt hier nur das, was ich dir sage und irgendwie darfst du aber gar nicht so richtig selbst bestimmen und dann verlieren die total die Freude an der Schule und das finde ich so schade und dann irgendwie jetzt zu beobachten, dass es auch anders geht, macht mich richtig glücklich.
Sehr cool. Ja, ich habe jetzt gerade mein Kolloquium in Pädagogik und Psychologie im Ref hinter mir. Ah, ich muss anders anfangen, weil wir strahlen das erst später aus. Ja, ich habe ja im Rahmen des Refs auch nochmal jetzt wieder gelernt, was so Lern- und Leistungsmotivation in der Schule angeht. Und es geht eigentlich am Anfang noch so in den Grundschuljahren, aber spätestens ab der 6. Klasse, also wirklich allerspätestens, fällt es dann absolut in den Keller. Deshalb umso wichtiger, dass es eben nicht nur in Anführungsstrichen in der Grundschule durchgeführt wird, sondern dann auch weiter mit aufwächst und die Kinder von Anfang an lernen und auch dann diesen Anspruch haben, hey, mir steht es auch zu, so zu lernen und dann das in den weiteren Jahren auch so, ja, dann auch vielleicht auch einfordern und vor allem ja auch können. Weil Hanna, das, was du vorhin gesagt hast, dass es oft auch nicht funktioniert mit den SchülerInnen, ich mache diese Erfahrung auch. Und wir sind ja im Ref jetzt leider immer nur ein halbes Jahr, maximal ein Jahr irgendwie in einer Schule gewesen. Das heißt, man hatte auch noch gar nicht so richtig die Möglichkeit, die Kinder auch dahin zu bringen, dass sie solche Methoden dann auch können. Aber wenn man jetzt weiß, hey, die hatten es ab der ersten Klasse, dann glaube ich, kannst du das wirklich in allen Jahrgangsstufen gut machen. Aber die brauchen ja so eine Selbststeuerungskompetenz ja auch erstmal. Die kommt ja auch nicht von irgendwo. Also mega wichtig, dass das von Anfang an dieser Grundstein gelegt wird.
Total, und ich gebe ich dir total recht, ich habe natürlich auch überhaupt gar nicht die Möglichkeiten, also ich habe versucht schon irgendwie auch ein bisschen selbstgesteuerten Unterricht zu machen, aber ich habe ja allein, was jetzt den Raum anging, auch gar nicht die Kapazitäten gehabt. Ja. Also erstens, weil ich da nur ein halbes Jahr in der Schule jetzt beispielsweise war und auch, weil ich nicht einfach super viel Geld da reinstecken kann im Ref, wo es sowieso ein bisschen alles knapper ist als dann später. Und dann lasse ich das an der Schule oder nehme ich das wieder mit und da sind natürlich noch irgendwie ganz andere Aspekte da irgendwie mit drin. Neben der Zeit, die ich ja nur dann irgendwie habe, um das ganze Modell irgendwie auch dann irgendwie einzuführen.
Voll.
Genau.
Aber da kann man sich dann gute Vorsätze machen für, wenn man fertig ist.
Voll, ja, auf jeden Fall. Alida, hast du denn irgendwie noch einen Tipp oder sowas, was man irgendwie auf jeden Fall für die Einführung auf dem Schirm haben muss, wenn man das Cura-Modell oder zumindest auch nur am Anfang jetzt einzelne Aspekte von dem Cura-Modell in den eigenen Unterricht einbauen möchte?
Also ich glaube, Was man richtig schnell umsetzen kann, ist so ein bisschen die flexible Arbeitsplatzwahl und auch, dass man verschiedene Arbeitsplätze anbietet. Das heißt, man kann auch einfach mal sagen, hey, ihr dürft euch heute mal so hinsetzen, wie oder hinlegen oder hinstellen, wie ihr möchtet. Man muss dafür natürlich so ein paar Regeln ausarbeiten. Das heißt, man sucht sich irgendwie einen Platz, an dem man wirklich gut konzentriert arbeiten kann, an dem man keine anderen Kinder stört. Und wenn man vielleicht auch jetzt im Raum, also wenn der Raum zum Beispiel auch jetzt nicht so riesig ist, kann man auch immer mit dem arbeiten, was man da hat. Zum Beispiel mit Fensterbrettern oder mit Regalen. Die Kinder können sich auch an Regale stellen und arbeiten. Oder halt auch wirklich einfach mal unter dem Tisch arbeiten. Funktioniert auch super. Sowas. Ich finde, man kann da auch die Kinder super gut, oder die SchülerInnen sind ja nicht immer nur Kinder, mit einbeziehen und auch mal fragen, hey, was wäre denn hier vielleicht mal cool im Klassenzimmer oder was können wir denn mal ausprobieren? Genau, also das sind so Sachen, finde ich, die kann man relativ easy umsetzen oder vielleicht auch einfach mal so einen Lerninput im Sitzkreis machen. Man kann sich ja zum Beispiel auch einfach auf den Boden setzen und dann mal irgendwie gemeinsam überlegen, wie, ja, was ist denn das für ein Thema? Was können wir dazu sagen? Was wisst ihr dazu schon? Was kann ich euch dazu erklären? Genau. Also ich glaube, man stellt sich so diese ganzen Elemente schwieriger und größer vor, als sie eigentlich sind. Ich glaube, man muss das wirklich mal gemacht haben, damit man merkt, ist jetzt auch nicht so ein großes Ding.
Ja, ich habe gerade gedacht, als du meintest, die Kinder auch mal fragen, was wisst ihr denn dazu schon? In wirklich jedem Unterrichtsschema-Modell, was es gibt, steht ja auch immer am Anfang Vorwissen aktivieren. Und das ist ja so das Allerwichtigste, damit die Kinder und Jugendlichen danach überhaupt in der Lage sind, die neuen Sachen, die zu lernen sind, auch überhaupt in ihre vorhandenen Konzepte und so schon einzubinden. Und ja. Also das wirklich nochmal sich bewusst zu machen, dass es darauf echt ankommt. Und wenn man dann denkt, oh, was für ein Aufwand jetzt irgendwie im Stuhlkreis, wenn man sich nochmal bewusst macht, dass das das Wichtigste ist, um danach wirklich Lernprozesse zu ermöglichen, dann steht Aufwand und Nutzen doch schon auch in einem guten Verhältnis.
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Ich hatte übrigens ja noch eine zweite Frage, die ich vorhin mal angeteasert hatte.
Ja.
Und zwar, du hast von differenzierten Lernformaten gesprochen und eben, dass sie sich die Sachen frei erarbeiten und es macht am Ende auch nicht jedes Kind das Gleiche. Wie ist denn das an eurer Schule? Habt ihr denn dann trotzdem so Klassenarbeiten, Tests, Noten?
Ja, und es ist, ich sage das so, weil mich das, also das bringt mich wirklich an meine Grenzen tatsächlich, weil, also ich beschäftige mich viel mit Notengebung und wir haben auch Noten an unserer Schule. Und ich habe jetzt auch schon einen Mathe-Test geschrieben, der mir irgendwie ganz viel Bauchschmerzen bereitet hat, weil so dieses Konzept Noten irgendwie für mich keinen Sinn macht, im Sinne von irgendwie, ja, arbeiten zum Beispiel, weil also die Kinder, also ich versuche schon, die Kinder am Ende zu einem Punkt zu bringen, wo sie ungefähr auf dem gleichen Stand sind, was natürlich eigentlich nicht möglich ist. Aber genau, und dann irgendwie einen Test zu schreiben. Und selbst wenn ich die Tests anpasse und irgendwie differenzierte Tests mache, kommen ja da verschiedene Noten raus. Und wenn dann das Kind mit dem differenzierten Test A und das Kind mit dem differenzierten Test B beide eine 2 haben, dann ist ja die Frage, was ist denn jetzt eine 2 wert? Und das ist irgendwie so ein Thema, das schwirrt mir so im Kopf rum und das, also wie gesagt, es bereitet mir so Kopfschmerzen. Ja, und ich, also ich musste jetzt hier, also ich muss jetzt irgendwie dadurch, dass ich auch den Kindern quasi Noten gebe und wir Tests schreiben. Es ist irgendwie ein Thema, mit dem bin ich noch nicht so happy.
Ja, verstehe ich absolut. Ist ja auch ein riesiges Thema. Ich bin ja im Sportunterricht damit auch vielfach konfrontiert, weil es da ja wirklich auch an absolut persönlichkeitsnahe Geschichten geht, wenn man da die Kinder dann bewertet. Und an vielen Schulen sagen sowieso die Sportlehrkräfte, wir geben nichts Schlechteres als eine 3, weil was soll das? Aber dann macht es ja auch wieder gar keinen Sinn, überhaupt die Noten zu geben und so weiter. Also verstehe ich gut. Wir werden eine Staffel irgendwann mal machen zum Thema Leistung. Und da wird es definitiv ganz viel um Noten gehen. Vielleicht laden wir dich ja wieder ein.
Sehr gerne. Oh Gott. Da kann ich, also ich mache auch ganz viel alternative Leistungsbewertungen, also was jetzt irgendwie nichts mit irgendwelchen Abfragen zu tun hat. Vor allem in Englisch bietet sich das halt super an. Aber auch gerade in Mathe ist es dann halt immer irgendwie so ein Zwiespalt. Und ich habe jetzt, also die Kinder bekommen ja erst ab der zweiten Klasse Noten und wir haben das jetzt von Anfang an versucht gut zu besprechen und irgendwie so ein gutes Klima dahingehend zu machen. Und ich glaube, mehr kann man da auch manchmal als Lehrperson nicht machen. Und irgendwie die Kinder da gut zu briefen, dass du genauso toll bist, wie du bist, egal welche Note da steht. Ja. Das ist mir ganz, ganz doll wichtig. Und es ist dann halt immer so ein Zwiespalt, wenn ich dann halt doch da die vier liegen habe. Also es ist
voll, ja. Absolut.
Bin ich ganz, ganz, also da, das ist auch noch so ein Thema, da kann ich noch richtig viel lernen.
Ja, wir fragen dich dann wieder an, wenn es soweit ist. Und vielleicht haben wir
sehr
alle
gerne
bis dahin viel dazugelernt.
Ja, das wäre toll.
Ja. Mich würde nochmal so, jetzt wenn wir irgendwie so dieses Gespräch dann auch irgendwie demnächst irgendwie beenden, nochmal zum Abschluss tatsächlich wirklich wahnsinnig interessieren, wie das abläuft an deiner Schule jetzt ganz konkret, auch mit der Einführung des Modells. Du hast gesagt, ihr seid insgesamt 3 PädagogInnen in dem Klassenzimmer. War das eine Idee, die von dir auskam? Wie läuft die Arbeit da an sich in dem Team ab mit dem Cura-Modell? Habt ihr die Entscheidung gemeinsam getroffen?
Genau, also das Cura-Modell gab es vorher noch nicht an unserer Schule, also es unterrichtet bisher, ich würde lügen, wenn ich sage, es unterrichtet bisher keine Klasse damit, aber die neue erste Klasse hat jetzt auch damit quasi gestartet, aber ich war sozusagen die erste an der Schule und ich habe das Modell so ein bisschen mitgebracht, sage ich jetzt mal. Meine Kolleginnen aus meinem Team, die hatten aber schon Erfahrungen mit so ein paar Elementen daraus, einfach weil sie das davor schon mal auch gemacht haben. Natürlich, also da hieß es, also war das noch nicht unter dem Namen Cura-Modell, aber so einzelne Elemente wie eben zum Beispiel, dass die Kinder auch mal auf dem Boden arbeiten können oder so, haben die auch schon mitgebracht. Und ich glaube, da habe ich auch total großes Glück oder wir großes Glück, dass wir da alle ziemlich gleich denken. Und ich bin quasi so die Klassenlehrerin der Klasse und deswegen habe ich mich so um das ganze Strukturelle gekümmert und dann diese Idee vom Cura-Modell mitgebracht und das eben so ein bisschen erzählt, was ich mir da so vorstelle. Und da sind wir echt viel d'accord und haben da dieselben Ansichten und teilen da auch ganz, ganz viel und versuchen uns da auch gegenseitig immer weiterzuentwickeln und irgendwie auf neue Ideen zu kommen. Und wie gesagt, unsere Team-Meetings können auch nicht lang genug sein. Also wir können da wirklich stundenlang sitzen und irgendwie überlegen, wie wir das noch optimieren können und das noch optimieren können. Und hier könnten wir ja eigentlich nochmal das machen. Und so allgemein haben wir halt quasi die Aufteilung, dass ich so die Klassenlehrerin bin und ich mache zusätzlich in meiner Klasse noch Mathe und bin immer noch in bestimmten anderen Fächern, also bei uns heißt das Lernbüro, mit drin. Und genau, meine andere Kollegin macht Deutsch und Sachkunde und dann eben noch die Hortpädagogin. Und genau, wir haben dann halt einmal in der Woche so ein Team-Meeting, da können wir uns einfach gut absprechen über so die Sachen, die in der Klasse passiert sind. Genau.
Voll, ja, voll cool. Schön auch zu sehen, dass das wirklich auch tatsächlich jetzt die neue erste Klasse mit übernommen hat und du da echt wirklich, auch irgendwie gefühlt langfristiger oder hoffentlich langfristiger echt was verändern konntest an der Schule. Das finde ich, macht Motivation, finde ich total motivierend, weil das dann doch auch vielleicht eine Sache ist, wenn man selber irgendwie Sachen mal ändert und angeht, dass das dann auch so ein bisschen weitere Kreise zieht.
Ja, voll. Und man muss auch mal ganz ehrlich sagen, ich habe auch am Anfang, als ich dann so mit dem Modell angefangen habe, kam natürlich auch immer mal so ein, willst du das wirklich machen? Und du musst gucken, dass das und das in der Klasse passiert und das und das. Und ich hatte schon am Anfang ein bisschen Angst, dass ich irgendwann so im Lehrerzimmer denke und so die Hände über meinem Kopf zusammenschlage und denke, Alida, was hast du dir hier eingebrockt? Aber ist bisher noch nie passiert. Und das finde ich schön zu beobachten, weil ich glaube, man muss manchmal wirklich einfach machen, um Veränderungen zu erzeugen. Und wenn man es nicht ausprobiert, kann man ja auch gar nicht wissen, ob es nicht vielleicht doch anders geht. Und es geht auf jeden Fall viel anders. Und meine Schule ist ja sowieso schon irgendwie sehr kindzentriert und wir versuchen viel auf selbstgesteuerte Lernprozesse zu achten. Und ich finde, das ist jetzt nochmal so ein Step weiter. Und das finde ich auch ganz schön.
Sehr schön zusammengefasst. Ja, es ist echt so. Wenn man es nicht ausprobiert, kann man auch nicht wissen, ob es funktioniert hat oder nicht. Und ich finde das Schöne, was ich jetzt hier so mitnehme aus dem, was du gesagt hast, ist, es gibt auch einfach nochmal anders, ich fange an. Nochmal an. Ich finde das Schöne, was ich jetzt so mitnehme, es gibt ja diese verschiedenen Ebenen von Unterricht und man muss ja auch nicht immer alles gleichzeitig irgendwie angehen, sondern du hast uns vorgestellt, man kann im Zimmer die Sachen umstellen, vielleicht Steharbeitsplätze den Kindern ermöglichen, auch wenn es jetzt keine Stehtische gibt, vielleicht mal ausprobieren, klappt es vielleicht auf der Fensterbank oder so. Diese Inputs im Kreis, Arbeit mit offenen Lernaufgaben, den Kindern selber die Möglichkeit geben, von hinten rum an eine Aufgabe ranzugehen und zu sagen, hey, ich überlege jetzt mal selber zu dem Thema, wie müsste denn eine Aufgabe so aussehen? Also tatsächlich diese kognitiven Prozesse anzuregen. Freie Platzwahl, das sind ja alles Sachen, die man im Einzelnen wirklich auch in einem normalen Klassenzimmer, in einem normalen Kontext mal einfach ausprobieren kann. Das finde ich das erste Schöne an dem Modell, dass es irgendwie nicht so das Gefühl vermittelt, wenn ich einen Teil davon nicht umsetzen kann, kann ich auch alles andere gleich bleiben lassen. Und ansonsten, ja, Hanna, was hast du mitgenommen?
Ja, was ich total toll finde, ist, dass es ein Modell ist, was die Bedürfnisse der Kinder in den Vordergrund stellt. Und ich glaube, das versuchen einige Lehrkräfte schon, ist aber hier schon irgendwie nochmal im Fokus. Und was mich total fasziniert hat und begeistert hat, ist, als du gesagt hast, Dalida, dass es letzten Endes ja auch darum geht, Kindern zuzutrauen und den zuzusprechen, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse auch kennen und dass es okay ist, wenn sie das irgendwie auch sich dafür einsetzen wollen. Und das hat ja auch so wahnsinnig viele weitreichendere Konsequenzen dann, wenn ich sage, hey, das ist mein Bedürfnis und das brauche ich jetzt. Ich habe vorgestern einen Workshop gehabt zum Thema Prävention sexualisierter Gewalt und generell Gewaltprävention. Und da ging es auch wirklich so um positive Bestärkung. Wie können wir Kindern generell unabhängig von Prävention sexualisierter Gewalt auch einfach das Gefühl geben, dass es okay ist, dass sie für ihre Bedürfnisse einstehen, dass sie ihre Grenzen klar kommunizieren, dass sie selber wissen, was sie halt brauchen und möchten. Und das finde ich super toll, weil das total eher unterbewusst in dem Modell irgendwie mitläuft. Finde ich super.
Ja, also diese Bedürfniserkenntnis wird unfassbar groß geschrieben. Und ich finde, was daraus ja dann auch immer folgt, ist ein unfassbar krasses Selbstvertrauen. Also ich weiß, was mir gut tut und ich kann mich dann auch danach richten. Und für mich auch ein großer Punkt, der immer mitschwingt, ist dann die Selbstständigkeit, die daraus resultiert und die dann zum Beispiel durch die flexible Arbeitsplatzwahl und dass ich mir irgendwie immer überlegen muss, was brauche ich denn gerade? Ich brauche das und da gehe ich jetzt hin und das hole ich mir jetzt und ich mache das alles, ohne dass mir das jemand sagt. Ist einfach so der Grundstein für ganz viele andere Lebensprozesse.
Ja, und ich würde ganz gerne dieses Bedürfnis weiterreichen und das Erkennen von den Bedürfnissen auch euch, lieben ZuhörerInnen, zusprechen und an die Lehrkräfte da draußen. Wenn ihr das Bedürfnis habt, ihr wollt euren Unterricht anders gestalten und möchtet irgendwas anders machen, sei es das Cura-Modell, sei es irgendwas anderes, dann macht es, traut auch ihr euch zu, dass ihr eure eigenen Bedürfnisse kennt und steht dafür ein und zeigt Grenzen klar auf. Und ich glaube, wenn ihr dann Step-by-Step Sachen macht, dann kann das auch funktionieren. Der Berg wird dann, glaube ich, immer kleiner, wenn man Dinge der Reihe nach macht. Und vielleicht kann es ja, so wie bei der lieben Alida, auch weitere Kreise ziehen, dass noch eine zweite Klasse irgendwie anfängt mit dem Cura-Modell oder was auch immer ihr euch vorgenommen habt.
Ja, schöner runder Abschluss, Hanna. Die Ausstiegsfrage geht aber wie immer an unsere Gästin. Und zwar, Lida, hätten wir von dir gerne noch deinen abschließenden Tipp für guten Unterricht. Nichts Geringeres.
Oh, toll. Okay, Tipp für guten Unterricht. SchülerInnen mit einbeziehen und auch mal fragen, hey, worauf habt ihr denn Bock? Was interessiert euch? Und vielleicht dann auch mal den Unterricht, den man eigentlich geplant hat, vielleicht mal so umkrempeln, wenn ein Kind sagt, boah, Frau so und so, Herr so und so, können wir nicht auch mal das machen oder das mal wieder machen? Sei es einfach nur ein Spiel oder irgendwas, was man davor schon mal gemacht hat und da vielleicht auch so ein bisschen flexibel sein und auf seine SchülerInnen hören. Ich glaube, so die Beteiligung am Unterricht und am Unterrichtsgeschehen ist für die SchülerInnen einfach wahnsinnig wertvoll. Und ich glaube, das macht schon viel Freude am Unterricht und Freude am Lernen.
Das nehmen wir. Danke.
Sehr gern. Ja.
Danke auch generell nicht nur für diesen letzten Tipp, sondern für dieses tolle, motivierende, inspirierende Gespräch. Ich habe noch einiges mitgenommen, vor allem ganz viel Motivation von dir und Herzblut, das du reinsteckst in deinen Beruf, der, glaube ich, bei dir auch ganz viel Berufung ist.
Das freut mich ganz toll, das ist richtig schön zu hören.
Ja, ich möchte mich auch nochmal bedanken für das coole Gespräch. War echt super. Ich gehe auch wieder mit noch mehr Motivation raus, als ich auch schon reingegangen bin. Und ja, ich werde auf jeden Fall auch weiter immer mal wieder bei Insta schauen, was du so erzählst aus deinem Unterrichtsalltag. Ich finde es eh mega spannend, mal zu sehen, was die anderen Schulformen auch so machen, was da so passiert. Das ist echt immer nochmal einfach eine Horizonterweiterung. Also vielen Dank dafür, mega cool. Und natürlich auch vielen Dank an alle, die wieder eingeschaltet haben. Ihr dürft uns wie immer gerne schreiben mit Anmerkungen und mit Kritik in den Kommentaren oder auch auf unserer Website. Auf Instagram erfahrt ihr wie immer alle Neuigkeiten und Stichwort Instagram. @FrauEbi solltet ihr natürlich auch folgen, damit ihr auch in Zukunft Neuigkeiten von ihr nicht mehr verpasst.
Gut, und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Unsere Folgen gibt es ja immer am letzten Montag des Monats und dann dürft ihr wieder allen einschalten. Ich würde sagen, bis dahin, bye bye.
Bye bye.
Tschüssi.